du berätst Menschen, du lehrst. Wie sieht das praktisch aus? Also in welcher Form können Menschen zu dir kommen?
Also ich halte Kurse, Schweigekurse, Retreats, aber auch Kurse, wo man das lernt, also Einsteigerkurse, wo man stille Meditation lernt. Und ich gebe also einen wöchentlichen Übungsabend und nach Anfrage, wenn mehr Leute das lernen wollen, dann können sie mich fragen oder ich halte Vorträge, wenn ich gefragt werde. Und wir haben jetzt eine religiös-spirituelle Counseling, also Ausbildung für Counselor, wo ich das spirituelle Training mache mit den Leuten. Und ich gebe Einzelarbeit, Einzelsitzungen. Und ich mache das unterschiedlich, ich strukturiere das unterschiedlich, je nachdem, wenn ich ansprechen möchte. Mache ich mal zen-mäßig, also viel stille Sitzen mit einem Vortrag, bisschen Körperarbeit und Einzelgespräch dazu. Aber ich mache auch viel andere Kombinationen. Ich mache auch mit Musik, mit Rhythmus. Aber meine Intention ist es immer, Leute in tiefere Ebenen zu bringen. Und was meine Spezialität ist, dass ich Fragen stelle und die Leute mittels von Fragen, nicht sie stellen mir Fragen, sondern ich stelle den Leuten Fragen und dann lade ich sie ein, genau da zu bleiben in dem Moment und genauer hinzuschauen und dadurch können sie eintreten in Räume, ja. Es gibt so auch so eine Übertragungswirkung, die sehr schnell passieren kann. Wenn Leute sich öffnen oder wenn sie bereit sind, wenn sie Vertrauen haben, dann geschieht es sehr schnell, dass sie merken, ich kann jetzt nicht mehr denken. Was, ja, hier, das ist alles weg jetzt, was passiert jetzt, ja? Und dann mache ich das okay, ja, dann halte ich diesen Raum und mache das okay, lass uns da mal einsteigen.
Und ist deine Erfahrung, wenn Menschen, um es wirklich auszudrücken, tiefer sinken mit ihrem Bewusstsein, dass dann die oberflächlichen psychologischen Probleme, dass die sich dann auflösen, oder wie passiert das?
Das kommen sie erstmal in eine andere Ebene, wo sie sagen, das gibt es jetzt gar nicht mehr, diese Frage, oder das weckt das Gefühl oder so, ja. Natürlich im Alltag werden sie damit wieder konfrontiert, wenn man da nicht hinschaut, ja, wenn man da nicht das reflektiert. Ich finde das Reflektieren ganz wichtig und das ist eigentlich das, wo ich sage, warum müssen Leute 20 Jahre lang meditieren oder auf 30 Jahre lang meditieren, um ein bestimmtes Level zu erreichen in der Meditation. Das ist, weil sie nicht richtig angeleitet werden, weil es vielleicht noch nicht verstanden wurde und ich sehe da jetzt den großen Vorteil von östlicher und westlicher, von östlicher Meditationsarbeit und westlicher Persönlichkeitsarbeit oder psychologischer Arbeit. Man muss auch schauen, wie das gemacht wird, dass das zusammenkommt dass man dann gerade, wenn das da ist und sagt, ja, ursprünglich bist du jetzt mit dem Problem gekommen, heute du hast eine Beziehungskrise, was weiß ich, und erzählst mir diese Geschichte und dann kommen wir zusammen in einen anderen Raum und dann sage ich jetzt, und wenn du von hier aus, von diesem Ort aus, jetzt auf dein Problem schaust, was passiert dann? Wie gehst du dann damit um? Also ich reflektiere das dann mit den Leuten zusammen, ja. Und dann kommen sie in ein ganz anderes Gefühl. Also sagen sie plötzlich, ja, das ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Oder das ist, ja, dann kann ich hier von meinem Herzen aus ganz anders in Kontakt sein mit meinem Partner oder mit meinem Kind oder was immer, was das Problem gerade ist, mit dem sie gekommen sind. Das übe ich, diese Integration in den Alltag von dem, was du jetzt hier erfahren hast.
Und das passiert dann meistens in Einzelsessionen oder Einzelgesprächen.
Ja, ja. Aber auch wenn wir in der Gruppe meditieren und ich mache Awareness-Nachmittage, wie ich sie nenne, am Samstag oder so, Und dann gehe ich erstmal in die Stille mit den Leuten oder ich begleite sie, leite an, damit sie dann in die Stille kommen. Dann frage ich rum, ja, wie geht's dir gerade oder was passiert denn bei dir gerade und so. Und wenn sie dann bereit sind, was darüber zu sagen, dann können alle mitschwingen, ja. Und dann entsteht so eine Art Gruppenfeld und jeder, bei jedem resoniert vielleicht das Thema und plötzlich sieht er bei sich, ja, da geht auch was weiter. Also das ist ganz, ganz toll, ja, wie das ein gemeinsames Feld bei allem was bewirkt, ja.
Ja, das ist ja aus dem Satsang bekannt viel. Ist dein Wirken hier, wir sind ja in Südtirol, ist es hier auf Südtirol beschränkt oder würdest du auch nach Deutschland gehen, wenn du da Einladungen bekommst?
Ja, ich gehe überall hin, wenn ich Einladungen bekomme. Ich bin auch schon in Deutschland, in Österreich öfters gewesen für Arbeit.
Vielleicht können wir nochmal zu einem Mystiker zurück, Meister Eckhart, weil der ist mir eigentlich noch am meisten im Begriff, weil früher Osho auch oft über ihn gesprochen hat, ihn wirklich auch in die Reihe gestellt hat, der ganzen großen Mystiker. Vielleicht kannst du was darüber sagen, allgemein über ihn.
Also bei Meister Eckhart kommt dieser Begriff immer vom Lassen, vom Gelassensein, von Gelassenheit. Und damit meint er einfach dieses, lass alles, lass los, ja. Lass dich nieder, lass dich ein, lass los. Also Lassen hat ja ganz viele Bedeutungen. Und dann sind seine Predigen, er war ja auch Theologe, ja, sind manchmal schwierig zu verstehen, weil es ja auch noch in einer altertümlichen Sprache ist. Aber wenn man Meister Eckhart zum Beispiel hat was geschrieben, wo du sagst, hat der jetzt von Rumi abgeschrieben oder hat Rumi jetzt von Meister Eckhart abgeschrieben? Also identisch, ja. Es ist diese Suche nach Gott, ich bin auf der Suche nach Gott, die ganze Welt durchwandert und habe ihn nirgendwo gefunden. Als ich wieder zurückkam, stand er vor der Tür meines Herzens und sagte, hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten. Und also Sprüche, die wirklich, wo zum Beispiel Rumi, ja, ganz, ganz, ganz ähnlich oder es ist ein Augenblick, das Bereitsein und das Eingehen. Ja, es ist so klein, nur so eine kleine Verschiebung des Bewusstseins. Ja. Er hat wirklich ganz, ganz große Dinge gesagt. Und leider wurde er eben von der katholischen Kirche dann ausgegrenzt und bis heute nicht rehabilitiert, obwohl er ein sehr großer Gelehrter auch war, ja. Andere wurden zum Kirchenlehrer ernannt, wie Johannes von Kreuz. Aber das hat mein Lehrer Willi Geseger hat immer gesagt, den haben sie nicht verstanden. Darum ist er durchgekommen. Ja, ich bin jetzt keine große Expertin von Meister Eckhart, weil ich bin weder Theologin noch irgendwie haftig so an diesen alten mystischen Traditionen, sondern für mich ist es einfach zu sehen, alle Wege führen wirklich dahin am Ende, ja, zum selben. Und das kann man nachverfolgen und nachvollziehen über tausende von Jahren. In jeder Tradition gibt es diese Linie. Und ich verstehe mich selber aber eigentlich längst schon als transkonfessionell, also überkonfessionell und hänge auch gar nicht an der christlichen Lehre oder sonst irgendwas, sondern ich finde es faszinierend, diesen Weg auch haben. Aber ich stelle mich auf die Leute ein. Wenn jemand, der einen christlichen Hintergrund kommt, dann kann ich ihn da weiter begleiten. Aber wenn jemand aus dem psychologischen Bereich kommt oder wenn jemand aus dem atheistischen Bereich kommt, dann komme ich mit ganz anderen Worten, ja, mit einer anderen Sprache. Die Sprache ist wichtig.
Man hört öfters, dass Leute sagen, die ganze westliche Kultur ist sehr durch das Christentum geprägt. Also selbst Leute, die lange Abstand von der Kirche genommen haben, aber immer noch christlich geprägt sind. Also mir geht das nicht so ganz ein, diese Aussage. Wie siehst du das?
Fragt sich, was die christliche Prägung dann eigentlich ist. Was soll denn die christliche Prägung sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine christlichen Werte in dem Sinn, weil ich sage christliche Werte. Ich habe diese menschlichen Werte, die haben alle Leute guten Willens oder die irgendwie eine Beziehung zu ihrem eigenen Herzen haben. Was soll das sein? Die Nächstenliebe, das gibt es auf der ganzen Welt. Also das können wir auch von Urvölkern lernen, die von Christentum und oder von gar keiner Religion, die vielleicht noch mit Naturreligionen beschäftigt sind. Da. Also ich weiß es nicht, was das sein soll. Das ist irgendein Festhangen, gedankliches Festhangen von Leuten, vom Christlichen geprägt. Was ist das christliche Denken? Ich weiß, dass im Christentum gibt es einfach diese Anhaftung an Jesus Christus als Person und als Sohn Gottes. Und das ist dogmatisch, ja. Da kann ich nicht mitgehen. Wir sind alle gleich, Kinder Gottes, wie Jesus es war. Jesus war ein großer Mystiker und von daher ein Vorreiter, wie es in allen, wie Buddha ein Vorreiter war, oder ja. Der einfach mit dieser non-dualen Ebene sehr in Kontakt war und es in der Sprache seiner Welt ausgedrückt hat und in seinen Bildern. Und er konnte das auch nur, ich kann nur in diesem Erfahrungsraum das ausdrücken, wie die Bilder, die ich gekriegt habe, von klein auf da sind, ja, oder diesen Kanal benutzen. Aber was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist die Offenheit. Und Offenheit meine ich, ich habe dann keine Tradition, auch wenn es schön, wenn ich schöne Erinnerungen habe an meine christlich geprägte Kindheit mit Kirche und so weiter. Ich habe schöne Erinnerungen daran und ich wünsche es jedem, dass er da irgendwo als Kind eingebettet wird in so einer religiösen Gemeinschaft ist oder in einer Familie und so weiter. Und aber das ist eine Sache, die dann irgendwann muss ich das auflösen und alles umfassen. Und für mich ist Offenheit in dem Sinne ganz wichtig, nicht nur zu erkennen, dass jedes Volk auf der Welt den Weg gefunden hat, ja, weil das ist immanent, diese Suche nach dem Höheren oder nach der Weisheit. Und Offenheit auch, was andere Lehrer betrifft und Lehrerinnen betrifft. Und gerade das macht mich oft traurig, dass gerade in dem Bereich auch von x-beliebig, von Lehrern, die aus dem Advaita kommen oder, ja, da kennen viele nur sich selber und meinen, sie hätten die Weisheit für sich gebracht, denn nur was sie sagen stimmt und wir haben was anderes als andere. Und da sage ich nein. Also da gibt es so vieles, und, was einfach stimmt und dann sagt es jemand anders mit anderen Worten. Aber was für mich wichtig ist, ist, es gibt viele Tore und viele Türen. Und ich kann das nicht beschränken auf, nur so wie ich es erfahren habe, ist es richtig. Ja. So etwas finde ich einschränkend. Weißt du, was ich meine?
Ja. Für mich ist es, dass es sehr viel mit Resonanz zu tun hat. Ne? Also wenn ich mit jemandem in Resonanz bin, dann verstehe ich auch manches, was er sagt, anders, als wenn ich mit jemandem nicht in Resonanz bin. Und und es geht ja auch nicht darum, zu beurteilen, was andere sagen, sondern einfach auszufinden, spricht er mich an oder nicht an, und wenn ja, was passiert mit mir. Und wenn der mich nicht anspricht, okay, dann ist aus Vielfalt des Lebens, aber hat für mich dann keine weitere Bedeutung. Ne?
Ja, Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man Methoden kritisiert, die Jahrtausende alt sind, wo man sagt, na, da ist jetzt, was weiß ich, mit Mantra, bei Mantra passiert da nichts, da ist, das ist falsch oder das ist hier irgendwas Eingelulltes oder was. Weil das sind tausende, jahrtausendalte Wege, die Menschen geholfen haben. Und ich hab mich auf verschiedene, unterschiedliche Methoden eingelassen, bin immer wieder da rausgekommen, ja. Also die sind auch, die sind echte Methoden. Und wenn ich als Lehrer behaupte, da, das stimmt nicht, das ist was, das ist ein Irrweg oder so, und damit kommst du nicht weiter und so, dann mache ich Türen zu anstatt Türen auf. Weil es nicht so ist, weil ich kann sagen, damit habe ich keine Erfahrung. Und für mich, es gibt Lehrer, die sagen, du musst nur übers Gefühl kannst du in die Tiefe kommen. Dann gibt es, genauso kannst du über Körperempfindungen da reinkommen, genauso kannst du über den gedanklichen Weg, alles kann eine Rutschbahn werden, ja. Wenn das mein Kanal ist, ja, es gibt unterschiedliche Kanäle. Und wenn ich ein Lehrer bin, der sich auskennt, dann muss ich eigentlich jeden Kanal irgendwie begleiten können. Sollte ich, oder ich sollte zumindest nicht sagen, andersrum geht's nicht, weil ich selber nicht weiß.
Ja, ich habe schon erlebt, dass Lehrer sich abgegrenzt haben von anderen Lehrern, vielleicht nicht von einem absoluten Wissen her, dass sie das für richtig halten, sondern um den Leuten zu helfen, die zu ihnen kommen, um die zu fokussieren. Aber es besteht ja auch die Gefahr, dass man sich versucht, zu vielem zu öffnen und dann immer nur an der Oberfläche bleibt. Ne?
Ja, das kann auch sein.
Möchtest du was über die Kirche sagen, wie du dich jetzt siehst als Institution? Oder hast du eher die Einstellung, die Kirche ist so, wie sie ist, ist auch Ausdruck des Lebens, wie es sich zeigt und damit passt da?
Ich glaube nicht, dass die Kirche sich in Richtung Mystik öffnet. Das sind wenig Anzeichen davon. Dass die Kirche momentan noch eine Institution ist, die von vielen gebraucht wird, das sehe ich schon. Ich meine, ich lebe hier in einem katholischen Land, Südtirol ist ja rein katholisch und von den Einheimischen her. Und da gibt es einfach auch noch diese Generation, die da beheimatet ist. Und wenn das jetzt zusammenbrechen würde, dann wäre das für die sehr, 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 sehr verwirrend, denke ich. Die werden können richtig in eine Orientierungslosigkeit. Darum sage ich, bin ich nicht jemand, die sagt, Kirche braucht es nicht mehr, ist alles überholt und so weiter. Aber diejenigen, ja, die angefangen haben, sich richtig auf die Suche zu machen, die können entscheiden, irgendwann gehe ich in die Kirche und passiert da was, das für mich relevant ist, oder ist es das nicht mehr? Die Kirche selber wird, glaube ich, nicht, die scheint eher nach rückwärts zu gehen als nach vorne, ja, mit diesem Papst, den wir haben und mit diesem Festhalten an den Dogmen, wobei das nicht nötig wäre, denn wenn Jesus wirklich als das erkannt würde, auch von der Kirche, was er war, dann ist er nicht überflüssig. Das ist, Jesus wäre für uns wie Buddha für die Buddhisten, ja, eine Figur, die uns den Weg zeigt, wie es geht, und nicht die uns erlöst hat, sondern die Erlösung besteht darin, für mich, dass er mir gezeigt hat, wie es geht, und dass er mir mit seinen Aussagen gesagt hat, wo die Wahrheit ist. Aber nicht, dass Jesus gebraucht wird, um, so wie das immer noch gesehen wird, dass ich ja sehr, sehr traurig, wie Jesus hingestellt wird, als der, der sein Leben geben musste, um uns von unseren Sünden erlösen. Das ist ein Bild aus dem Mittelalter. Und da wird immer noch dran festgehalten. Das finde ich fatal.
Ah, Aber anscheinend will das Leben auch diese Erfahrungen machen, die damit zusammenhängen, ne? Sonst würde es nicht passieren.
Aus dieser Warte aus können wir sagen, es ist alles richtig so, wie es geschieht. Ja, auch, dass wir jetzt in diesem Weltdilemma stecken, auch, dass wir jetzt, was auch jeder Krieg ist richtig und jeder Wahnsinnstat von irgendeinem Verrückten, klar, von dieser ununterscheidbaren Ebene aus gibt es ja nichts, was wirklich passiert. Gibt es ja nichts. Da ist es auch kein Problem, da ist gar nichts ein Problem. Man muss immer schauen, von welcher Ebene aus betrachte ich jetzt die Dinge. Und dann, da gibt es einfach, den Film gibt es einfach, ja, und die Handlung, die geschieht. Aber klar hat der Film mit der Leinwand nichts zu tun und die Leinwand interessiert sich gar nicht für den Film, der da abläuft vielleicht.
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass mich manchmal Plätze wie Kirchen oder Klöster sehr anziehen und berühren, wenn ich dort bin, dass ich irgendwie eine Vertiefung spüre oder wie du sagst, eine verdichtete Atmosphäre. Ist das für dich auch so und wie kommt es zustande?
In Räumen, in denen viel gebetet wird oder viel meditiert wird, entsteht ein bestimmtes Feld, das sich hält, ja. Und überhaupt, wenn es immer wieder aufgeladen wird, ja. Und das ist spürbar. Als man in Räume kommt und hier schon Stille ist, wo man einfach dann sich dann niederlassen kann, ja, das ist, wenn Räume aufgeladen sind. Kirchen haben auch noch mit einer bestimmten Architektur zu tun, mit heiliger Geometrie, ja, dass sie so geschaffen wurden, um bestimmte Energien zu bündeln und zu sammeln und so weiter. Also es gab sicher ganz früher, es gibt immer wieder so überliefertes Wissen, das viel tiefer ist als dieses oberflächlich Betrachtete, wo wir glauben, Kirchen sind an bestimmten Orten gebaut worden, wo Kraftplätze schon sind, ja, oft. Und also da kam immer schon diese Feinfühligkeit und dieses tiefere Wissen von Menschen, woher kam das? Und darum ist es auch nachvollziehbar, dass bestimmte Räume aufgeladen werden, ja. Aber das genügt auch wirklich. Das ist wie wenn jemand in Stille ist, ja, dann ist es auch sehr schnell spürbar, dass da was sich verändert im Raum. Wenn ich mit Schulklassen arbeite, ich mache auch Stilleübungen mit Schulklassen, ja, und wir gehen in unterschiedliche Räume, wir pilgern hier von Raum zu Raum, dann sage ich, ich spüre mal erst die Atmosphäre, wie sie jetzt gerade da ist, und dann lasse ich die was dazu sagen. Kinder können sehr feinfühlig sein da. Und dann mache ich eine kleine Stilleübung mit denen, und dann sage ich, und jetzt spüre mal, hat sich was verändert in der Atmosphäre? Dann sagen sie, ja, ach ja, hat sich jetzt plötzlich, ich fühle mich jetzt hier so wohl, und hier ist was. Ja, also sie können das nicht wirklich ausdrücken, aber man spürt, dass sie sehr wohl eine Veränderung im Raum spüren, die rein dadurch entstanden ist, dass wir jetzt hier 20 Leute in Stille sind. In einer tiefen Stille, nicht nur nicht schwätzen, ja, sondern in einer Bewusstseinsstille sind. Und das kann man bei Kindern sehr schnell bewirken. Man muss sie nur nicht damit konfrontieren, du musst jetzt still sein und Ruhe geben, sondern man muss was Spannendes daraus machen, ja. Dass die wirklich dann die Aufmerksamkeit auf die Stille bringen und dann passiert das sehr schnell, eine Ausdehnung.
Ja, ich finde es bemerkenswert, dass in so einem doch, wie ich es von außen sehe, relativ konservativen Land wie Südtirol das möglich ist, dass Schulkinder oder Schulklassen zu dir kommen und du mit denen arbeiten kannst und es um Stille geht.
Im Untergrund ist vieles möglich. Das ist interessant, das ist einfach eine Fügung, ja. Ich bin per Zufall hier gelandet und das hat sich alles per Zufall ergeben, auch dass ich inzwischen Kurse mit Religionslehrern halte und die in die Stille einführe und so. Also, ja, man sagt, ich sage immer, der Heilige Geist kann nicht ausgesperrt werden. damit, wo er will. Auch in der Kirche. Auch im Kloster.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass das Leben manchmal sehr verworren oder sehr Wege findet, die sich keiner ausdenken könnte, und dass Sachen dann so zusammenfassen, dass es wirklich unfassbar ist. Ein Verstand auf jeden Fall.